Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Herzlich willkommen bei Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Ulrich Streibel, ich bin Vorstand der Ökostrom AG und freue mich sehr, dass ihr heute wieder bei unserem Talk dabei seid. Heute spreche ich mit Stefan Kainz, dem Gründer von Klimia, einem Impact-Investment-Fonds. Und wir reden über grünes Investieren, grüne Finanzprodukte. Denn die Frage ist ja, wenn wir Geld investieren können, wie sollen wir es investieren und wie wissen wir, dass es vernünftig investiert ist im Sinne einer Rendite, aber auch im Sinne von Klima und Umwelt, von Zukunft. Und da werden wir mit dem Stefan heute diskutieren, welche Möglichkeiten gibt es da, mit Geld auch Impact zu erzielen, also positive Wirkung auch auf Klima und Umwelt, unsere Themen. Jetzt sagt Stefan Kainz, das will ich zitieren und vorlesen, ich will Milliardär werden, aber nicht Euro-Milliardär, sondern sozialer Milliardär. Es geht darum, das Leben von Milliarden Menschen positiv zu beeinflussen. Geld ist dabei unser Hebel. Wir verfolgen eine Mischung aus Verantwortung und Unternehmertum.
Ja, ich bin Stefan Kainz. Was mir ganz wichtig ist, ist, ich glaube fest an ein gutes Leben für alle auf einem gesunden Planeten. Und dabei meine Lebensaufgabe oder mein Beitrag dazu ist, Geld zu reanimieren, Menschen zu helfen, Geld zu reanimieren, indem es in Projekte fließt, die gut für den Planeten und gut für die anderen Menschen sind. Wie machen wir das Ganze? Eben mit einer Crowd-Investing-Plattform, wie der Ulrich schon gesagt hat, namens Klimia, wo Menschen ab 100 Euro in Klimaschutzprojekte investieren können. Und ich war früher Berater, Banker, heute bin ich sozialer Unternehmer und vor allem Mensch und freue mich aufs Gespräch.
Ja, Stefan, steigen wir gleich ein. Und zwar mit ein paar Fragen, die jetzt zu dir als Person gehen, damit wir uns ein bisschen kennenlernen, die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen. Jetzt warst du Banker, eigentlich im klassischen Bankwesen, warst Investmentbanker, bei Fonds hast Geld veranlagt, Geldberatung gemacht. Jetzt machst du ganz was anderes. Jetzt würde ich gerne wissen von dir, wann kam diese Idee dann umzuschwenken von dem klassischen Geld auf dieses Impact Investment?
Die Idee kam einerseits schon ganz, ganz früh, weil für mich schon, also ich bin in einem bäuerlichen Umfeld aufgewachsen. In Salzburg, meine Großeltern haben einen Bauernhof gehabt, meine Onkels und Tanten auch. Das heißt, für mich war es als Kind ganz natürlich, im Einklang mit Natur und mit anderen Menschen zu leben. Wald, Wiesen, Stall, Tiere, das war ein Leben im Einklang. Und das hat sich so verbunden angefühlt. Dann später, im Ablauf ist dann wirklich darum gegangen, dann habe ich halt ein Jobstudium und also Uni gemacht und bin dann in einen Job gegangen, der mich in den Finanzbereich geführt hat. Und ich habe mich dann erst 2022, da war ich auf einer Weitwanderung, da habe ich mich wieder total an meine Erlebnisse in der Kindheit erinnert und mich wieder in die Natur verliebt und habe da für mich beschlossen, okay, es ist alles eins, das ist jetzt das ist jetzt die Frage, die mir das Leben stellt. Stefan, was ist dein Beitrag, den du zu einer positiven Zukunft für unsere Kinder und alle danach leisten kann? Also ab 22 ist dann losgegangen.
Cool. Und jetzt in diesem neuen Lebensabschnitt oder in diesem neuen Beruf, was sind so die größten Herausforderungen?
Wir sind ja als Pioniere unterwegs, da wird es dir ja ähnlich gehen wie uns. Das heißt, wir bahnen neue Wege, wir ziehen Spuren im Schnee, wir gehen am Pfad, den es noch nicht gibt. Und das hat aus meiner Sicht drei große Herausforderungen. Das erste ist, es braucht ein bisschen mehr Kraft als die ausgetretenen Wege, die neuen zu gehen oder Spuren zu ziehen. Das zweite ist, es ist immer mit mehr Unsicherheit verbunden, weil ich halt nicht weiß, ob der Weg wohin führt und weil ich halt ein paar neue Wege ausprobieren muss, die vielleicht gar nicht die richtigen sind. Und das dritte ist, teilweise ist es auch ein bisschen einsam, weil man geht halt voraus und schaut sie um, gehen denn auch ein paar mit. Das Umfeld sagt, du spinnst ja, das ist hier narrisch, das zahlt sich alles nicht aus. Und es ist aber trotzdem wichtig, den Weg zu gehen. Und da auf dem Weg zu bleiben und die anderen einzuladen, mitzugehen, das ist aus meiner Sicht die größte Herausforderung.
Eigentlich hast du ja so ein Bilderbuch-Werdegang in der Finanzwirtschaft. Ja. Oder? Klassisch studiert, dann eigentlich einen klassischen Beruf. Und dann kam dieser Wertewandel auf deiner Wanderung. Und jetzt suchst du nicht mehr nach der finanziellen Rendite, sondern nach Impact. Erklär uns mal, was ist das Impact?
Im Grunde geht es um gesellschaftliche Wirkung und idealerweise positive gesellschaftliche Wirkung. Und im Zusammenhang mit Investieren gibt es auch klare Literatur, gibt es Forschung dazu, was macht denn wirklich Impact Investing aus? Und Impact Investing, da gibt es 4 Kriterien. Das erste Kriterium ist, das Anlagegut, also da, wo ich rein investiere, das muss eine positive gesellschaftliche Wirkung haben. Also ein Kohlekraftwerk wäre es nicht. Ein PV-Anlage ist es schon, Windkraft ist es schon. Das zweite ist, welchen Impact habe ich als Anleger, Anlegerin? Das heißt, also auch ich muss einen Unterschied machen, ob ich dabei bin oder nicht. Das kann jetzt sein, entweder weil ich bei einer Aktie auf eine Hauptversammlung gehe. Das kann sein, weil ich Geld gebe, wo wenige andere Geld geben. Also es muss einen Unterschied machen, dass ich als Anlegerin was mache. Das kann sein, dass ich meinen Freundinnen und Freunden darüber erzähle. Das dritte ist dann Intentionalität. Das ist auch ein geflügeltes Wort. Das heißt, es muss von Anfang an geplant und gewollt sein. Also Impact Investing ist nicht, wenn man nachher dann draufkommt, das hat ja zufällig einen Impact gehabt oder positive Wirkung gehabt. Das heißt, es muss geplant sein, es gibt idealerweise eine Theory of Change, also eine Theorie des Wandels, wie die Wirkung in die Welt kommt. Und der vierte Aspekt ist dann IMM, Impact Management und Monitoring und Measurement. Also ich muss es auch laufend überwachen und messen. Das heißt, genauso wie man die Finanzkennzahlen anschaue, regelmäßig oder Bilanzen mache, muss ich mir auch Impact-Kennzahlen anschauen und regelmäßig dranbleiben. Das sind so die 4 Elemente von Impact Investing. Aus unserer Sicht, und das ist so im Herzen von unserer Plattform auch, jedes Investment hat 3 Renditen. Nämlich die finanzielle, das ist die, die wir typischerweise alle kennen. Jedes Investment hat aber auch eine soziale Rendite, nämlich nutzt es Menschen aus oder unterstützt es Menschen in ihrem Leben. Und eine ökologische Rendite. Nutzt es den Planeten und die Natur aus oder trägt es dazu bei, dass sie Ökosysteme wieder aufbauen? Das heißt, wir haben immer 3 Renditen. Wir sprechen aber allermeistens nur von der finanziellen. Und sehr oft, wenn wir nur von der finanziellen sprechen, ist es deswegen, weil die soziale und die ökologische negativ sind. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir wirklich auch im öffentlichen Diskurs immer von den 3 Renditen sprechen.
Lassen die sich vereinigen oder stehen die sowieso diametral gegeneinander? Also gibt es tatsächlich Investments, die alle 3 Kriterien erfüllen oder beißt sich da was?
Also es gibt einen guten Einklang von den 3 Renditen. Also es gibt viele schöne Projekte, die haben einen guten sozialen Impact, einen guten ökologischen Wirkung und eben auch eine finanzielle Rendite. Da gibt es viel. Langfristig bin ich überzeugt, werden Projekte nur erfolgreich sein, die alles 3 vereinen. Kurzfristig kann ich vielleicht ein bisschen mehr Finanzrendite machen, indem ich andere Menschen ausbeute oder indem ich die Natur ausbeute. Also kurzfristig kann man vielleicht zulasten von anderen Aspekten die finanzielle Rendite erhöhen. Nur wenn auch auf einem kranken Planeten wird es keine gute Wirtschaft und keine gute finanzielle Rendite geben. Das heißt, langfristig wird es ausgehen müssen.
Okay. Und umgekehrt gefragt, kann man mit den Projekten, die ihr macht, auch gute finanzielle Renditen erzielen? Und
unser Ziel ist, dass man Renditen erzielen, die so typischerweise um die 8% pro Jahr sind. Also das ist so ganz ein typischer Projektrendit. Das sagt 8% Rendit pro Jahr. Das ist aber jetzt eine faire Rendit, die fair ist für die Anlegerinnen, aber genauso gut fair für die Projekte. Weil wir wollen ja auch fair zu den Projekten sein, dass die eine gute Chance haben, die auch zu erwirtschaften und auszuzahlen. Das heißt, diese Rendit ist genau, wenn man sagt, am Sparbuch kriegt man ungefähr 3%. Bei uns gibt es 8%, das heißt, ich kriege 5% mehr als am Sparbuch. Und diese Rendite ist genau der Puffer, weil es ja doch unternehmerisches Wirken ist und weil das ein oder andere Projekt natürlich auch Risiken birgt oder mal ausfallen kann. Aber das ist genau der Puffer, den wir haben. Also die Überrendite, die wir zahlen, ist jetzt keine Ich-werde-reich-Kapitalisten-Rendite, sondern ist eine faire Rendite oder ein Solidarbeitrag, den manche Projekte zahlen, damit auch andere Projekte ermöglicht werden.
Naja, 8% ist eh nicht schlecht. Also da... Das ist ja ein vernünftiges Investment. Jetzt schilder uns doch einmal ein paar Projekte. Also was ist das ganz konkret? Du hast vorher schon Photovoltaik erwähnt und Windkraft, aber wo sind eure Projekte? Was sind es typischerweise für Projekte? Wie groß sind die Projekte? Ja. Und dann kommen wir drauf, wie man vielleicht auch in die Projekte investieren kann.
Also unsere Projekte sind eben Projekte, die soziale, ökologische und finanzielle Rendite haben. Das ist schon mal wichtig. Das heißt, das sind auch reifere Unternehmen. Also Startups sind bei uns nicht richtig, weil die haben typischerweise mehr Risiko als die diesen ungefähr 8% entsprechen, die ich als Rendite bekomme. Das heißt, also reifere Unternehmen, etablierte Geschäftsmodelle. Und ein konkretes Beispiel haben wir jetzt gerade vor ein paar Wochen abgeschlossen. Das war ein Kärntner Familienunternehmen, ABW Technik, mit 41 Mitarbeitenden, die Solar-Freiflächenanlagen und Aufdachanlagen installieren. Und für die haben wir zum Beispiel 2 RAM-Maschinen finanziert, weil die halt, wenn sie Freiflächenanlagen machen, eine RAM-Maschine deutlich effizienter ist, als wenn man sie eine Baumaschine mietet, die jetzt gar nicht auf die Rammungen von den Metallprofilen in dem Boden spezialisiert ist. Das heißt, das war ein konkretes Investment, 250.000 Euro für das Unternehmen, für die 2 RAM-Maschinen. Das hat 5 Jahre Laufzeit und hat 7% Zinsen bezahlt für die Anlegerinnen. Und das haben wir innerhalb von ein paar Wochen abgeschlossen und die 250.000 Euro finanziert für die Energiewende in Österreich.
Danke für das Beispiel. Das war jetzt eins aus Österreich. Ich habe auf eurer Website gesehen, ihr habt aber auch sehr viele internationale Projekte. Vielleicht kannst du uns da noch das eine oder andere schildern.
Ja, gerne. So hat es ursprünglich auch angefangen im Jahr 2015. Unser erstes Projekt war ein Projekt in einem afrikanischen Land. Und ungefähr die Hälfte der Projekte haben wir nach wie vor in Chancenländern aus dem globalen Süden. Weil in den Projekten einerseits die ökologische Komponente ist vergleichbar zu Projekten bei uns, aber vor allem die soziale Komponente ist da sehr oft sehr viel größer. Weil wenn es in einer Gegend, wo es bisher gar keinen zuverlässigen Strom gibt, das erste Mal zuverlässigen Strom gibt, wenn man das erste Mal am Abend Licht hat, um in der Familie zusammen zu sein, um damit Kinder lernen können, dann hat es so einen viel größeren sozialen Impact als manche Projekte, die wir bei uns haben. Also darum machen wir ganz gern so eine Mischung. Die eine die Hälfte der Projekte in Chancenländern im globalen Süden und die andere Hälfte der Projekte in Deutschland und in Österreich.
Muss man immer in ein einzelnes Projekt investieren oder kann man in mehrere gleichzeitig investieren?
Also wir haben bewusst Einzelprojektentscheidungen. Dafür haben wir aber die Schwelle, ab der man investieren kann, jetzt runtergesetzt. Die ist ab 100 Euro. Das heißt, ab 100 Euro kann in einem einzelnen Projekt dabei sein. Und wir empfehlen allen unseren Anlegerinnen, dass sie auch in mehrere Projekte investieren. Also klassisches Diversifizieren und Risiko streuen. Also ich kann mehrere Projekte unterstützen und habe dadurch aber auch ein geringeres Risiko, wenn ich mehrere habe.
Okay. Und wie hoch ist das Ausfallrisiko von Projekten bei euch?
Also bisher, wir haben 29 Projekte. Bisher ist eines ausgefallen von den 29. Wenn man sich das große Bild anschaut vom Ausfallsrisiko, also 5 Jahre Laufzeit, 8% Zinsen, kriege ich ja 40% Zinsen über die Laufzeit. Das heißt, für 1.000 Euro Investment kriege ich 1.400 Euro Retour. Wenn ich jetzt in 10 Projekte investiere, kriege ich 14.000 Euro Retour. Wenn mir das erste Projekt ausfällt, das vielleicht ein paar Zinsen zahlt, dann bleibe ich halt mit 12.800 Euro übrig. Wenn mir das zweite Projekt ausfällt und nur 1.200 zurückzahlt, dann bleibe ich mit 11.600 übrig. Wenn mir das dritte Projekt ausfällt, bleibe ich mit 10.400 übrig, kriege nur immer mehr, als ich eingezahlt habe. Also erst wenn das vierte Projekt ausfällt, dann kriege ich weniger Geld zurück, als ich einzahlt habe, weil dann ist ja kein Investment mehr. Investment heißt, es soll mehr rauskommen, als ich einzahlt habe.
Also auch bei euch gilt breit streuen.
Genau, breit streuen ist immer eine gute Devise.
Jetzt haben wir gesprochen über die Projekte, die hast du uns gut erläutert. Jetzt schauen wir mal auf die Investorinnen und Investoren. Wer sind denn eigentlich die Menschen, die in sowas investieren bei euch?
Investorinnen, Investoren, Anlegerinnen sind Menschen wie du und ich. Also zum Beispiel gerade zum Thema Alter ist es so total repräsentativer Schnitt der Bevölkerung. Also unser Jüngster ist 18 und volljährig, unser ältester Investor ist 86. Also da sind wir sehr breit aufgeteilt. Das eine ist auch repräsentativ, aber da sage ich jetzt leider dazu, weil wir haben 74% männliche Anleger und 26% nicht männliche Anlegerinnen und Anleger. Das heißt, also da lassen wir natürlich die 50% der Bevölkerung, die nicht männlich sind, die holen wir noch nicht gut genug ab. Und da wollen wir auch vermehrt Angebote schaffen. Es deckt aber leider allgemein den Investmentmarkt ab, den wir in Deutschland und Österreich haben, weil der sehr, sehr männlich dominiert ist. Was man auch sagen kann, ist, das wissen wir aus der letzten Umfrage, ist, 90% unserer AnlegerInnen ist ein nachhaltiger Lebensstil sehr, sehr wichtig. Also die überlegen auch zum Thema Nahrung, zum Thema Mobilität, zum Thema Energie, wie kann ich mein Leben nachhaltig gestalten, also andere Aspekte des Lebens. Und es ist eine unglaublich engagierte Anlegerinnen-Community. Wir haben eben zuletzt eine Umfrage gemacht unter unseren Anlegerinnen, Anlegern. Und da gibt es halt ein paar quantitative Fragen und ein paar qualitative Fragen, offene Antworten. Und die offenen Antworten sind in Summe 45 Seiten PDF. Also da haben wir mal einen Tag gebraucht, um die ganzen Feedbacks, Rückmeldungen, Inputs, Vorschläge, um das wirklich für uns zu verarbeiten und zu verstehen. Also wir haben da eine super Community, die sich wirklich sehr aktiv einbringt, ihre Meinung sagt, teilweise sehr kritisch, was auch gut ist, und teilweise sehr unterstützend, was uns auch freut.
Jetzt ist es ja so, ihr müsst ja auf der einen Seite die Investorinnen und Investoren finden, ja, die du gerade erwähnt hast, und auf der anderen Seite müsst ihr Projekte finden, ja, die interessant sind für eben diejenigen, die dort Geld einsetzen wollen. Wo ist die Restriktion? Was ist schwieriger, die Projekte zu finden oder die Investorinnen und Investoren zu finden?
Das war genau meine Frage auch, wie ich das erste Mal dazugekommen bin zu Klimia. Wir sind ja Plattform, es findet ja nur Wertschöpfung statt, wenn sie das ausgleicht, also wenn es zusammenpasst. Und ich habe dann wirklich mal einige Zeit damit verbracht, mit Projekten zu sprechen, mit Anlegerinnen zu sprechen, um genau darauf die Antwort zu finden. Und für mich ist mittlerweile relativ klar, kurzfristig waren es die Projekte. Also wenn man keine Projekte auf der Plattform hat, ist es ein bisschen schwierig, Anlegerinnen für keine Projekte zu finden. Also darum brauche ich mal so ein Grundangebot an Projekten. Aber sobald man 2, 3 Projekte auf der Plattform hat, ist die ganz knappe Ressource die Anlegerinnen und Anleger, die auch bereit sind zu investieren. Also auf der Seite haben wir ganz oft, hören wir ganz viel Unterstützung und wie gut, dass wir das machen. Die Gruppe ist sehr groß. Die Gruppe, die dann wirklich auch ihr Geld in die Hand nehmen und anlegen, die wird auch immer größer und das kann noch viel, viel schneller gehen. Aber das ist genau die Herausforderung, da Menschen abzuholen und einzuladen, da auch Verantwortung für ihr Geld zu übernehmen.
Spürt ihr eigentlich auch das, was ja in Österreich sehr stark verbreitet ist, nämlich die Angst vor Investition, vor allem in Aktien, und letztlich ist es bei euch ja auch eine Beteiligung, also eine Form der Aktie oder einer anderwertigen Beteiligung. Spürt ihr das, dass die Menschen da Sorge haben, dass ihr Geld irgendwie verloren gehen kann oder was immer da diese Sorgen sind?
Ja, also es sind qualifizierte Nachrangdarlehen. Also es ist vom rechtlichen Konstrukt her, weil das ist das, was den gesetzlichen Rahmen, den wir da nutzen. Und ja, ist ganz klar, also da sehen wir auch, also gerade vor 1,5 Jahren hat es da schon so ein bisschen einen Dämpfer gegeben, so mit dem Thema Energiearmut, Inflation, also sehr viele Menschen, die sich auch berechtigt Sorgen um Geld machen oder wie können es ihren Lebensunterhalt beschreiten, die sind dann ein bisschen vorsichtiger beim Investieren. Ich sage aber auch, das noch viel größere Risiko ist, sich keine Gedanken über das eigene Geld zu machen oder es immer nur am Sparbuch liegen zu haben, weil dann entscheidet die Bank, wohin das Geld fließt. Und viele Banken entscheiden halt, dass es in fossile Projekte fließt und das wollen viele von uns gar nicht.
Außerdem gibt es nur 3%, wie du gesagt hast, und bei euch hoffentlich 8. Würdet ihr auch größere Investoren reinnehmen oder bleibt ihr bewusst bei so einer breiten Streuung, also sowas, was man wahrscheinlich unter Crowdinvesting auch zusammenfasst?
Also zu größeren Investoren, wir wollen bewusst ein Angebot für Privatpersonen machen, weil man da, das ist genau unsere Theory of Change, dass wir auch also kein institutionelles Angebot für andere Firmen haben, sondern für breite Bevölkerung ein Angebot schaffen, das für die interessant ist und dort genau zu dem Diskurs beitragen zu sozialer, ökologischer und finanzieller Rendite. Also darum bewusst im Privatkundenbereich, aber auch Privatkunden können größere Beträge investieren. Also wir haben einen Investor, der hat bisher in jedes einzelne Projekt investiert. Der hat 29 Mal investiert bei uns. Wir haben einen anderen Investor, der hat 165.000 Euro bei uns investiert. Also man kann auch größere Beträge bei uns investieren.
Jetzt würde ich mal gerne auf die systemische Ebene gehen. Also wir haben mal angeschaut, wer bist du? Jetzt haben wir mal angeschaut, wer sind die Projekte, wer sind eure Investoren, Investorinnen? Jetzt würde ich gerne so auf das Gesamtbild schauen, einfach diese Investment-Community, die sich Gedanken macht, wohin fließt mein Geld? Welche Rolle spielen eigentlich die Banken und die größeren Finanzinstitutionen beim Thema grünes Veranlagen? Also Green Finance nennt man das ja immer. Wie siehst du da den Markt? Gibt es da Bewegungen? Also sprich von eurem Thema, wo ihr sehr selektiv, bewusst auch kleinere Projekte auswählt, die eben für Privatinvestoren sind. Wie ist es in der großen Bankenwelt? Wie entwickeln die sich gerade?
Also wenn man wirklich ganz groß global drauf schaut, gibt es eine super Unterlage Banking on Climate Chaos. Ist eine Studie, die genau aufschlüsselt, wie viel Geld haben die 60 größten systemrelevanten Banken weltweit in fossile Projekte investiert. Und zwar seit 2015, also seit dem Pariser Abkommen. Und von 2016 bis 2022 haben die 60 Banken 5,5, muss ich mal auf die Zahl aufpassen, Billionen, also 5.500 Milliarden Dollar in fossile Projekte gesteckt. Das heißt, auch im Jahr 2022 haben die noch 669 Milliarden US-Dollar neue Kredite, neue Finanzierungen für fossile Projekte vergeben. Das heißt, also auf globaler Ebene, auf systemischer Ebene, sind die Banken noch ganz starke Finanzierer vom Klimakaos, in dem wir drinnen stecken. Und da ist dieser Schwenk hin zu anderen Finanzierungsformen aus meiner Sicht viel zu zaghaft und viel zu langsam. Liegt auch an dem Profitmandat, das klassische Aktienbanken ja haben, deren vorrangiges Ziel ist es, Gewinne zu machen. Das ist in der rechtlichen Verfassung drinnen. Und die machen nur dann Klimaschutzinvestment und Green Finance, wenn es ihre zukünftigen Gewinne bedroht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir einerseits als Zivilgesellschaft aufstehen, dass wir als engagierte Unternehmerinnen und Unternehmerinnen aufstehen und dass wir auch als Politik entsprechend auch von der Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen kriegen, die wir aber auch nur dann kriegen, wenn wir als Zivilgesellschaft und engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer wieder dran sind und das einfordern.
Jetzt ist es ja bei euch klar. Dann gehe ich auf die Website, dann sehe ich 29 Projekte, da kann ich mir sehr gut was darunter vorstellen. Windprojekte, Photovoltaikprojekte. Ja. RAM-Maschinen für Photovoltaik. In der größeren Investmentwelt, da gibt es ja jetzt viele von diesen Labels. Also wenn ja. ich dann irgendwo bei der Bank vorbeigehe, dann steht da irgendwie, investieren Sie in einen Fonds und der hat dann die Zertifizierung Green Finance. Was hältst du davon?
Also ich nenne dir ein Beispiel. Ein Freund hat mir neulich gesagt, also ich habe mit ihm darüber geredet und der hat gesagt, ja, ihm ist Green Finance total wichtig, er hat einen ESG-Fonds.
Also ESG heißt?
ESG für Environmental, Social und Governance-Themen. Das heißt, dass Umwelt, Soziale und Governance-Themen berücksichtigt sind. Weil das hat ihm sein Bankberater als grünen Fonds verkauft. Dann haben wir mal reingeschaut, was ist denn da drinnen in dem Fonds. Und die fünf größten Positionen waren Microsoft, Nvidia, Alphabet, also Google, Meta, also Facebook, das fünfte habe ich jetzt vergessen. Also im Endeffekt war es einfach ein globaler Aktienindex. Ich weiß nicht, ob wir noch 10-mal mehr Microsofts und 10-mal mehr Googles brauchen, um in eine positive Zukunft zu schreiten. Da wird aus meiner Sicht nicht gut genug aufgeklärt, was ESG ist. Weil ESG ist ein Risikomanagement-Tool für Banken und für Unternehmen. Aber ESG heißt nicht, dass ich damit ein Investment habe, das mich in eine positive Zukunft führt.
Braucht es Anreize? Zum Beispiel steuerliche Anreize, damit wir klimafreundliches und umweltfreundliches und auch sozial kompatibles Investieren fördern? Oder finden sich die Menschen da schon selber und tun das?
Beides. Also zum Thema Anreize. Also aktuell in Österreich geben wir nach wie vor jährlich 4 bis 6 Milliarden Euro fossile Subventionen aus. Das heißt, aktuell fördern wir noch ganz stark die fossile Vergangenheit, in der wir drinnen stecken. Das heißt, Schritt 1 wäre mal, dieses Geld umzulenken in zukunftsorientierte Investments. Das ist, glaube ich, mal der erste Förderschritt, weil das ist Geld, das schon da ist, das nur anders verwendet wird. Der zweite Schritt wäre, ja, es wird auch mehr Investments brauchen und mehr Unterstützung brauchen, weil wenn es wir nicht tun, werden es unsere Kinder und alle danach doppelt und dreifach zahlen müssen. Also es gibt ja auch Studien, die ganz klar belegen, jeder Euro, der jetzt nicht in Klimaschutz oder jeder Euro, der in Klimaschutzmaßnahmen fließt, der führt dazu, dass wir in Zukunft deutlich weniger Aufwand haben. Das heißt, der hat schon einen positiven Return auf gesellschaftlicher Ebene, wenn es um Staatsausgaben geht. Das heißt, jeder Euro, der nicht reinfließt, wird uns in Zukunft mehr kosten als der eine Euro, der reinfließt. Das heißt, also auch das braucht mehr Investments. Und dann auf der privaten Ebene, weil du da noch gefragt hast, oder reicht's, wenn sich Menschen finden? Ja, auch das ist dringend nötig, dass Menschen auch mit ihrem Kapital abstimmen, also dass sie sagen, ja, ich unterstütze dieses Projekt nicht mehr. Ich ziehe mein Geld aus dem Fonds, der in fossile Projekte fließt, raus und stecke es in Projekte, von denen ich weiß, dass sie in eine positive Zukunft investieren.
Wir haben gerade eine Studie gemacht, zwar in einem anderen Zusammenhang, aber jedenfalls ist da rausgekommen, dass die ältere Generation, also die Boomer, die jetzt so um die 50, 60 sind, dass die sehr stark glauben, dass privates Kapital die Veränderung in eine erneuerbare Zukunft schaffen muss. Und die Jüngeren interessanterweise glauben, dass der Staat das tun muss. Okay. Was mich sehr verwundert hat, aber die Jüngeren sind viel staatsgläubiger als die etwas Älteren. Merkt ihr das auch beim Investieren?
Wir merken schon, dass ältere Personen deutlich mehr mehr investieren als jüngere Personen. Also unser Durchschnittsticket, das durchschnittliche Investment ist 2.200 Euro. Jetzt ist es aber so, dass zum Beispiel die Gruppe von 60 bis 69, die haben ein durchschnittliches Investment von 2.600 Euro. Und die Gruppe von 18 bis 29, die hat ein durchschnittliches Investment von 1.700 Euro. Also die Spreizung ist jetzt nicht so groß, aber sie ist da.
Ja gut, klar, die Älteren haben, haben da auch mehr finanzielle Möglichkeiten, nehme ich mal an. Aber was mich da so beschäftigt aus dieser Studie raus, ist, dass eben gerade bei den jüngeren Menschen eben eine sehr hohe Staatsgläubigkeit ist. Also der Staat muss das alles richten. Und ich ja meinen würde, das muss eigentlich privates Kapital richten. Wie kann man es denn schaffen, dass man noch mehr privates Kapital mobilisiert, um in eure Projekte zu investieren?
Zwei Aspekte davon. Das eine ist so der moralische Aspekt für mich selber. Also in welche, oder möchte ich Geld verdienen damit, dass ich andere Menschen ausbeute oder die Natur zerstöre? Weil das sind sehr viele herkömmliche Investments. Wenn das wollen viele Menschen nicht, aber sie investieren trotzdem in einen globalen Aktienfonds. Aber und sind sich halt nicht bewusst, dass da halt viele fossile Unternehmen drinnen sind, die genau da nicht so gut abschneiden. Das heißt, da geht es ganz stark um das Thema Bewusstsein, also darum auch Finanzbildung, kritische Finanzbildung. Das ist das eine, weil dann die meisten sagen nicht, ich stehe heute in der Früh auf und heute beute ich den Planeten aus oder heute nutze ich ein paar andere Menschen aus, sondern Menschen stehen in der Früh auf. Ich bin zutiefst überzeugt, Menschen sind gut, wollen gut sein und wollen ihren besten Beitrag leisten. Nur das Umfeld ermöglicht es ihnen nicht oder sie finden nicht das Umfeld vor, wo sie das können. Also ich glaube, darum geht es da ganz stark darum, ein Umfeld zu schaffen, wo Informationen vorhanden sind, wo Vorbilder vorhanden sind, das es auch tun und wo dann die konkreten Möglichkeiten vorhanden sind. Und das sind ja auch zum Beispiel genau die drei Wirkungsebenen, die wir mit Klimia haben. Also Wirkungsebene 1, investieren, konkrete Investmentmöglichkeiten schaffen. Wirkungsebene 2, informieren, kritische Finanzbildung anbieten. Was macht mein Geld am Sparbuch? Wer entscheidet, wo das investiert wird? Und viele anderes mehr, vom Sparbuch zur Lebensversicherung, zu Aktien, zu Kryptowährungen. Alle Anlageformen. Und Ebene 3 ist dann genau der öffentliche Diskurs zum Thema, Geld hat immer drei Renditen, sozial, ökologisch und finanziell, und wir sollten über alle drei reden. Und wenn wir das drei, aus meiner Sicht, die drei Ebenen ganz gut abgedeckt haben, dann ist die Basis dafür da, dass jeder von uns gute Entscheidungen treffen kann.
Im Klimaabkommen von 2015 sind ja drei Ziele festgelegt. Eins ist das 1,5-Grad-Ziel, das kennen wir alle. Ja. Das zweite Ziel, das kennt man schon nicht mehr so, ist die Anpassung an den Klimawandel. Ja. Und das dritte Ziel ist die Lenkung von Kapitalströmen weg von klassischen, also fossilen Investments, in erneuerbare Investments. Ja. Mir scheint ein bisschen, dass das nicht mehr präsent ist. Gerade dieses dritte Ziel aus dem Klimaabkommen 2015 aus Paris. Geht es dir da auch so oder kommt da auch von der Weltpolitik oder der europäischen Projekt mit dem Green Deal, kommt da genug Impuls auf das grüne Investieren?
Also gerade wenn du einen Green Deal angesprochen hast, also da kommt schon, also es gibt schon Initiativen und Vorhaben, die in die richtige Richtung gehen, aber viel zu wenig. Und viel zu schwach. Also da braucht es aus meiner Sicht gerade auf das dritte Ziel noch mehr. Ich nehme so ein bisschen einen Stillstand wahr. So jeder wartet auf den anderen. Die Politik wartet auf die Finanzwirtschaft. Die Finanzwirtschaft sagt, die Unternehmen wollen nicht. Die Unternehmen sagen, die Konsumentinnen wollen ja nicht. Und die Konsumenten sagen, die Wirtschaft will ja nicht. Und dazwischen die Wissenschaft, die sagt, wir sollten aber. Oder auf politischer, europäischer Ebene, wir sollten aber. Und ich glaube, den Stillstand gibt es einfach zu lösen, indem jeder in dem Spiel sich bewusst ist, auch ich muss mich bewegen. Ich kann nicht auf andere warten, sondern jeder von uns kann einen Beitrag leisten, jeder kann sich bewegen.
Ist die Finanzbildung ausreichend? Man spricht ja jetzt immer von Financial Literacy. Und eigentlich kann ich es fast schon selber beantworten. In allen Studien kommt raus, sie ist nicht ausreichend. Also schon in den Schulen und im gesamten gesellschaftlichen Bildungswesen kommt ja das Thema Finanzen und Investieren kaum vor. Und im Zweifel ist es, Aktien sind böses Zeug und das mache ich auf gar keinen Fall. Nimmst du das auch so wahr und was können wir tun, dass es besser wird?
Ja, nehme ich auch so wahr. Also ich gebe zum Beispiel auch Kurse an der Schule meiner Söhne über den Elternverein für die Absolventinnen der Schule. So einen Kurs zum Thema Basisfinanzbildung. Und das ist ganz erstaunlich, was da für Fragen kommen. Also wo 18-jährige Frauen und Männer, junge Frauen, junge Männer, Basisfragen noch nicht die Chance hatten, das zu lernen. Also es geht so an mit, alle wollen ausziehen, ganz viele wollen von daheim ausziehen, aber ganz viele haben keine Ahnung, was eine Wohnung kostet. Also absolute Basics und da, glaube ich, gibt es mehr Beitrag zu leisten. Das ist jetzt natürlich ein einzelner Tropfen. Die Frage ist, wie kann man das Ganze systemisch angehen? Und systemisch geht es ja immer darum, also wo kann ich in dem System eingreifen und habe einen möglichst großen Hebel. Und ich glaube, das eine ist, noch besser verstehen ist, Geld ist kein Ziel, sondern Geld ist ein Mittel zum Zweck. Also mein Ziel im Leben kann nicht sein, viel Geld zu verdienen. Mein Ziel im Leben kann sein, ein verbundenes Leben zu führen und Geld hilft mir dabei. Aber einerseits Geld, das ich habe, aber auch Geld, das ich einsetze, das ich investiere, das ich ausgebe für die richtigen Sachen. Und ich glaube, wenn man auf der Ebene ansetzt, wie kann ich ein gelungenes Leben führen und was hat Geld für eine Rolle dabei, dann ist schon viel mehr Interesse da, als wenn es immer heißt, so hart als Geld und die einen kennen sie nicht aus, die anderen wollen ganz viel haben. Also Geld ist nur so ein, also auch der, es gibt ja auch den Glaubenssatz, über Geld spricht man nicht. Und der ist zutiefst falsch. Also wenn ich eins machen könnte, würde ich genau diesen Glaubenssatz überall streichen und groß hinschreiben, über Geld spricht man.
Das wollte ich eigentlich gerade fragen. Was würdest du tun, so in deinem Bereich, wenn du für einen Tag völlig frei entscheiden könntest, und das würde passieren? Also nimm an, du hast 100% der Stimmen im Parlament hinter dir. Was würdest du an diesem Tag tun?
Da bin ich sehr inspiriert von den Erfahrungen vom Klimarat der Bürgerinnen oder zuletzt vom Guten Rat für Rückverteilung, von Partizipationsprozessen, wo halt repräsentativ gewählte Menschen aus der Bevölkerung zu wichtigen Themen beraten und Empfehlungen abgeben. Das heißt, also ich würde erstens die 10, 15 wesentlichsten Themen definieren, die wir besprechen wollen. Da gehört Klima dazu, da gehört Biodiversität dazu, da gehört Kreislaufwirtschaft dazu, da gehört Demokratie dazu, da gehört Frieden dazu. Also die gesellschaftspolitisch wesentlichen Themen. Zweitens würde ich beschließen lassen, dass man Bürgerinnenräte dazu einberufen. Und drittens würde ich beschließen lassen, dass die Empfehlungen, also dass das nicht nur Empfehlungen sind, sondern dass die Empfehlungen dann auch verpflichtend umgesetzt werden. Weil dann hat es wirklich auch Biss. Und dann haben wir Partizipation und dann entsteht auch ein Gespräch in der Bevölkerung. Also das beschränkt sich ja nicht nur auf die 50 oder 100 Personen, die dann teilnehmen. Das löst Gespräche in einer breiteren Bevölkerung aus und genau die Gespräche braucht man.
Jetzt haben wir in der Demokratie leider nicht die Chance, dass es so einen Tag gibt, dass man das so einfach umsetzen kann. Aber ich teile deine Ziele. Was können wir denn trotzdem schaffen, dass es einigermaßen flott vorangeht? Weil meine Einschätzung ist, dass wir zwar uns an den meisten Stellen in eine gute Richtung bewegen, aber viel, viel zu langsam. Also was können wir denn tun, um das zu beschleunigen?
Die Frage ist immer, was kann ich tun? Und die kann ich mir immer als allererstes selber stellen. Also was kann mein Beitrag sein? Ich erlebe viele Menschen, die dann sagen, ja, aber die anderen müssten. Und die Frage ist dann immer, nein, wo kann ich anfangen? Weil wir brauchen Vorbilder oder andere, die auch tun. Also viele sagen ja, ich mache jetzt keinen Klimaschutz, weil die anderen machen es ja alle nicht. Also so auf der Art, die anderen machen auch nicht, wieso sollte ich? Wenn viel mehr Menschen sichtbar werden, im Sinn von, die sich engagieren, die so unperfekt sie sind, mal voranschreiten und positive Beispiele setzen, umso größer ist die Chance, dass das weitere nachkommen. Also ich vergleiche das immer mit so einer schiefen Ebene. Am Anfang sind alle da und keiner will raufgehen. Aber sobald die ersten paar gehen und sobald die ersten paar nachgehen, gehen dann immer mehr. Und irgendwann, wenn genug da sind, dann fängt das System zu wanken an und wenn dann noch ein paar mitkommen, kippt das System und dann rutschen auch alle von da oben nach unten runter. Also und dann haben wir wirklich gesellschaftlichen Wandel geschafft.
Da kommen wir jetzt schon zu dem Thema am Schluss, nämlich weil du hast gerade gesagt, bei sich selbst anfangen, ja. Oder jeder Mensch kann was tun. Was würdest du denn in so einem Tipp am Freitag, bei Freitag in der Arena, was würdest du denn den Menschen als konkrete Idee oder als konkreten Tipp mitgeben, wie sie wirksam werden können?
Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag.
mir ist eine Geschichte beim Hergehen zu Fuß, ist mir eine Geschichte gekommen, die ich dann noch bringen möchte. Im Kulturschatz der indigenen Bevölkerung Nordamerikas gibt es eine Geschichte von den zwei Wölfen, die in jedem von uns sind. Es gibt so den Wolf des Lichts, des Friedens, des Lebens. Und es gibt so den Wolf der Dunkelheit, des Todes, des Hasses, des Kriegs. Und die kämpfen in uns. Und die Frage ist dann natürlich, naja, aber welcher Wolf gewinnt denn? Und die Antwort auf die Frage ist, der, den wir füttern. Das heißt, also ich glaube, das, was jeder für sich überlegen kann, ist, welchen Wolf füttere ich in mir? Vielleicht sind Schafe. Welche Schaf füttere ich in mir? Und das aber auch im Finanzbereich. Das heißt, da würde ich sagen, wirklich radikale Finanzinventur machen von allem Geld, das ich irgendwo angelegt habe. Und mag es das Geld unterm Kopfpolster sein, die Goldmünzen im Schrank, die Aktien, das Sparbuch, Lebensversicherung, alles, da mal schauen, was habe ich und überlegen, welche soziale und ökologische Wirkung haben die? Weiß ich das überhaupt? Kriege ich Informationen? Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mal Schritt 2 die Anbieter dieser Produkte danach fragen, nach der sozialen und ökologischen Wirkung. Weil das macht auch was mit den Anbietern. Wenn die plötzlich viele Fragen kriegen, was macht sie denn mit dem Geld auf meinem Sparbuch, dann wird sie die Bank auch was überlegen müssen. Und das Dritte ist, auch im Freundinnen- und Familienkreis darüber reden. Über Geld spricht man.
Vielen Dank, Stefan. Das war ein total spannendes Gespräch über Investieren, grünes Investieren. Herzlichen Dank, dass du bei uns warst und uns ein bisschen erzählt hast über Impact Investment und wie man eben mit Geld Gutes tun kann, wie man über Geld sprechen kann, damit aus dem Geld was Gutes dann entstehen kann. Herzlichen Dank an dich und herzlichen Dank an euch alle wieder fürs Zuschauen und Zuhören. Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Freitag in der Arena. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Ciao.